Werbung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Geldermann ist nicht nur eine führende deutsche Sektkellerei und seit 1838 ein Inbegriff wahrer Sektkultur. Mit Geldermann verbindet mich auch eine höchst erfolgreiche und schöne berufliche Zusammenarbeit über Jahrzehnte. Seit ich das erste Mal die Chance hatte, im Breisach am Rhein hinter die Kulissen dieses Traditionshauses zu blicken, bin ich ein absoluter Fan von Geldermann. Deshalb freue ich mich so sehr, dass die Marke Geldermann jetzt Partner unseres Genuss-Podcasts ist und ich mit jedem Gast auch eine Spezialität des Hauses verkosten darf.
Laffer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
Das Studio ist geputzt, die Mikros strahlen und alles ist bereit für eine neue Folge unseres Genuss-Podcasts mit Starkoch, Autor, Unternehmer und Zuhörer Johann Laffer. Denn letzteres hast du tatsächlich in der Gastronomie richtig gelernt, das Zuhören.
Liebe Sabrina, absolut und genau das macht auch ein gutes Interview für mich aus. Einfach mal zuhören, ob bei meinen Gästen, für die ich koche oder eben in diesem Podcast. Dann erfährt man die schönsten Geschichten und genau deswegen freue ich mich schon auf meinen heutigen Gast, Schauspieler und vor allem Rapper, Echo Fresh. Liebe Sabrina, verrat uns doch mal bitte, was man alles über Echo Fresh wissen sollte.
Echo Fresh heißt mit bürgerlichem Namen Ekrem Bora. Er wuchs im Kölner Stadtteil Kalk und in Mönchengladbach auf, wo er als Sohn türkischstämmiger Eltern bereits mit 15 das Rappen für sich entdeckte. Einer der größten Rapper Deutschlands, Kool Savage, wurde auf den jungen Echo aufmerksam und nahm ihn unter Vertrag. So begann er 2003 mit Hits wie »Ich bin jung und brauche das Geld« oder »König von Deutschland«, die deutsche Rap-Szene und auch die Charts aufzumischen. Fast zwei Dekaden hat er das Genre in Deutschland geprägt und ist seit 2014 auch in Film und Fernsehen zu sehen. Dabei geht es ihm immer auch um Sichtbarkeit, für die er gerne Rollen annimmt, die zeigen, was man alles erreichen kann im Leben. Mit seiner Frau Sarah Bora und ihrem gemeinsamen Sohn lebt er in Mönchengladbach und hält seine Fans mit seiner großen Liebe Sarah auch im eigenen Familienpodcast auf dem Laufenden. Heute ist er Rapper, Songwriter, Schauspieler und Unternehmer und setzt sich auch im Ehrenamt, vor allem in seiner Heimatstadt Köln, als Pate ein.
Lieber Echo, ich bin so glücklich, wirklich, dass du Zeit hast, dass du heute hier sitzt und dass wir gemeinsam ein entspanntes Gespräch führen dürfen. Eigentlich möchte ich zuerst gratulieren. Du bist ja hier von der Stadt Köln, Pate ehrenamtlich. Für was genau geworden?
Zunächst mal möchte ich das zurückgeben. Ich bin froh, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir hier zu sitzen. Sogar bis zu mir in die Heimatstadt gekommen bist, ja. So eine Ehre. Ich freue mich sehr darüber, ja. Und ich freue mich auch über die andere Sache, die du angesprochen hast. Ich bin dieses Jahr der Ehrenamtspate der Stadt Köln. Das geht darum, klar, wir machen auch was ehrenamtlich. Ich bin auch immer dabei, wenn man irgendwo anpacken kann. Aber eigentlich geht es um was anderes und zwar durch meine Prominenz auf jemand anderem aufmerksam zu machen, der sich das ganze Jahr über ehrenamtlich engagiert, so sehr engagiert, dass er vorgeschlagen wird oder sie und dann auch ausgezeichnet wird. Und denjenigen oder diejenige suche ich zunächst mit aus. Ich bin auch dabei, beim Ausruf, ne, da, die Leute darauf aufmerksam zu machen, jemanden erstmal zu finden. Und wenn die den dann gefunden haben, suche ich mit aus. Da werden so ungefähr so 200 Leute vorgeschlagen. Das ist so, was die Stadt Köln mir ungefähr gesagt hat, wie das jedes Jahr ist. Und dann suche ich mit aus. Und das ganz Besondere ist, am 3. September wird derjenige oder diejenige ausgezeichnet und ich darf den Preis übergeben. Der ist auch verbunden mit 13.000 Euro Preisgeld.
Toll. Also es gibt ja auch in Berlin, da der Frank Zander, weiß ich, macht immer so vor Weihnachten ein Essen für die Obdachlosen. Ich finde es einfach großartig. Hast du das Gefühl, dass es schwieriger wird, ehrenamtliche Personen zu finden, die sich so hervortun?
Ich glaube, dass die Gesellschaft immer polarisierter wird. Ich glaube, das wissen auch die Leute. Und insofern gibt es wahrscheinlich einen kleinen Kreis, der sich besonders gut engagiert, ne? Und den gilt es einfach auszuzeichnen und den gilt es auch zu belohnen, weil das genau die Leute sind, die vielleicht nicht dazu kommen. Vielleicht werden wir durch unsere Prominenz öfter mal genannt, ey, hier, der hat die Aktion gemacht, der hat das Tolles gemacht. Finde ich auch super, weil so ist man auch motiviert, das weiterzumachen. Jeder hört das natürlich gerne, dass man was gut gemacht hat. Aber die Leute, die richtigen Helden des Alltags, ne, die werden oftmals nicht genannt.
Genau, weil die nämlich wirklich dann auch absolut jeden Tag abliefern müssen. Wir machen öfter mal was aktionsbezogen, aber wenn man dann jeden Tag sich für solche Hilfe, die Leute einsetzt, ist das natürlich etwas ganz Außergewöhnliches. Da können wir später noch ein bisschen drüber reden, aber jetzt erstmal fangen wir an ein bisschen. Ja, wie stelle ich mir das vor, Ecofresh vor 20 Jahren? Wie stelle ich mir das vor?
Vor 20 Jahren, da fing ich gerade mit der Rap-Karriere an. Ich hatte nichts anderes als Rappen im Kopf. Ich war noch in der Schule, ich war auf dem Gymnasium, ich war gar nicht so ein schlechter Schüler. Ich mochte alles, wo man nur quatschen muss, wo man nur mit Reden weiterkam. Ne? Das hat mir immer gut gefallen. Deutsch und Kunst mochte ich zum Beispiel. Aber als ich einmal den Hip-Hop gehört habe, das war für mich, da war es um mich geschehen. Das war für mich die Sache, dachte ich mir, ey, das willst du machen. Und das war noch nicht so weit verbreitet wie heute. Heute ist es ja wirklich gang und gäbe. Alle jungen Leute kennen es, viele machen es und so weiter. Es ist Teil unserer täglichen Popkultur, sage ich mal. Damals war das sehr genrelastig. Und ich habe mich in dieses Genre verliebt und wollte nichts anderes mehr machen. Und es ist das Erste, das ist ganz crazy, das ist das Erste, was ich jemals in meinem Leben versucht habe. Und ich musste dann nie wieder was anderes machen.
Aber jetzt mal der Reihe nach. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass man zu mir jetzt sagen könnte, jetzt fängst du an, was weiß ich, Country zu tanzen oder was auch immer oder irgendwas in der Form. Da braucht man auch ein gewisses Talent dafür. Hattest du das schon als deines Kind bemerkt, dass das in dir schlummert?
Ein bisschen. Mein Vater war auch Künstler, der war Kabarettist, der war auch Sänger, der war auch lokal mit seiner Band ganz bekannt. Teilweise Schauspiel hat er gemacht, Theater und so weiter. Also es war schon so ein bisschen im Blut. Ich glaube auch, dass das was mit mir gemacht hat, den auf der Bühne zu sehen. Da war ich ungefähr so alt wie mein Sohn jetzt. Und ich hatte zumindest schon einen Bezug dazu. Und ich fand das auch immer ganz toll. Ich war immer voll stolz. Leider waren meine Eltern getrennt. Aber wenn mich mal jemand gefragt hat in der Schule, was macht denn dein Vater? Dann habe ich immer gesagt, ja, der ist Schauspieler und Sänger. Ne, das fand ich so toll damals.
Ja, klar.
Und ja, ich glaube heute, dass das was psychologisch mit mir gemacht hat, dass ich das unbedingt machen wollte.
Du hast damals als König von Deutschland die Rap-Szene sozusagen aufgemischt. Vor 20 Jahren fängst du an und dann plötzlich so einen schnellen Erfolg. Du hast ja auch den Echo dann gewonnen. Wie geht das?
Ich wurde entdeckt von einem Label in Berlin. Ich habe aber mein Schicksal herausgefordert. Du musst dir vorstellen, das waren so, wie ich dir gesagt habe, das war so ein Genre, so ein Subgenre, also so eine eigene Szene. Und ich wollte unbedingt, ich fand das so toll, dass die Berliner bei mir auftreten. Aber ich hatte ja kein Geld oder sowas. Ich bin also jobben gegangen damals, auch in so einen Hip-Hop Store, ne, so, die gibt's ja immer noch, so Klamottenladen eigentlich, und habe meinen Chef gefragt. Ich habe gesagt, ich will ein Konzert organisieren. Und dann habe ich diese Leute eingeladen. Ich hatte die Nummer damals noch auf so Kassetten drauf. Habe ich da angerufen, ey, könnt ihr nicht bei uns auftreten? Da habe ich gerade in Mönchengladbach gewohnt, weil sich meine Eltern getrennt hatten. Und dann kamen die. Das hat 800 Mark damals gekostet. Das habe ich dann abgearbeitet bei meinem Chef. Und denen habe ich vorgerappt. Und die haben gesagt, ey, das hört sich gut an. Komm mal nach Berlin. Ich habe gesagt, ja klar, ich komme. Aber ich wusste gar nicht, wie ich erstmal da hinkommen sollte. Ne? Ich war so jung, ne? Ja, ich war so 16 oder so, ne? Gar nicht imstande dazu, irgendwie nach Berlin zu reisen, war für mich die größte Sache, so, ne? Größte Sache der Welt. Und da habe ich auch, ich habe was verkauft, glaube mein Nintendo damals oder so, und habe mir davon ein Ticket gekauft und bin dann nach Berlin. Ich habe mein Schicksal also rausgefordert, schon in jungen Jahren. Ja.
Und es ging ja dann relativ schnell. Ich meine, der Erfolg war ja wirklich wahnsinnig. Wenn man so jung ist, ich meine, das sieht man heute bei vielen Sportlern, nicht jeder kann diesen Erfolg gut verarbeiten. Wie ging es dir dabei?
Das war natürlich am Anfang sehr schön. Ich habe das auch sehr genossen. Als ich so jung war, habe ich auch mehr genossen, im Mittelpunkt zu stehen. Heute ist das ganz okay, ab und zu, aber es ist mir auch manchmal unangenehm. Damals fand ich das total toll. Ich wollte auch unbedingt berühmt werden und so weiter. Und dann, ja, ich muss sagen, das ging dann relativ schnell. Die erste Single, die da rauskam, das war halt dann schon König von Deutschland. Das war 2001. Und das ging dann schon voll durch die Decke. Und da gab es eigentlich schon kein Zurück mehr. Ich war ein bisschen meiner Zeit voraus. Ich habe mich sehr dafür interessiert. Ich habe viel amerikanischen Hip-Hop gehört. Habe das versucht zu verstehen. Wie machen die das? Wie setzen die die Worte? Warum hört sich das so gut an auf Englisch? Und so weiter. Also ich habe mich auch sehr da reingesteigert. Mich hat nichts anderes mehr interessiert. Und König von Deutschland war so, das war ein Lied, das war so eine Persiflage. Ich habe ganz viele Stars damals irgendwie so durch den Kakao gezogen. Nicht böse, aber so einfach so Witze drüber gemacht. Und ich dachte mir, wenn ich die alle einbaue in meinen Text, dann werde ich so berühmt.
Das einer zu, gell?
Genau, dann werde ich so berühmt wie die. Und es hat dann auch wirklich geklappt. Das war verrückt, ja.
Aber natürlich, das war deine Erfolgsgeschichte, aber mittlerweile machst du ja noch viel mehr Dinge. Du schreibst ja zum Beispiel auch sehr erfolgreiche Liedertexte, zum Beispiel Yvonne Katterfeld. Ist das ein Nebenprodukt oder war das immer schon so, dass man sagt, ja, was ich für mich in Anspruch nehme, kann ich auch für andere machen?
Ich hatte beim Texten immer ein gutes Gefühl. Ich glaube, so ähnlich wie du beim Kochen vielleicht, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf. Und ich konnte das auch ziemlich schnell für andere. Da muss ich sagen, hat der Thomas Stein für mich eine Lanze gebrochen. Der hat das ein bisschen vor den anderen gesehen. Der war damals der Chef unserer Plattenfirma aus München, ganz großer Plattenchef.
Ja, sehr bekannt auch. Der war ja auch mal bei DSDS oder war der in der Jury, genau.
Richtig. Und der hat gesagt, die Hip-Hopper sind die neuen Texter. Ne? Und das war, also heute ist das selbstverständlich, das war damals eine kontroverse Meinung. So, ne? Und der hat dann intern gesagt, lass mal den Echo Fresh hier versuchen, für Yvonne Katterfeld die Single zu schreiben. Und auch das hat sofort geklappt. Irgendwie hatte ich auch immer Glück, an der richtigen Stelle zu sein.
Wie muss ich mir die deutsche Rap-Szene jetzt vorstellen? Ich meine, wenn ich so Hollywood-Filme sehe, diesbezüglich, seid ihr brav oder zivil oder... Wie soll ich das beschreiben?
Ich würde sagen, Rap ist so vielseitig wie das Leben. So wie du jetzt sagst, Filme. Es gibt ja verschiedene Filme. Es gibt Actionfilme, es gibt auch actionlastigen Rap. Es gibt aber auch Liebesfilme. Es gibt auch Liebesrap. Ne? Also es gibt alles. Und ich habe eine Entwicklung durchlebt. Mich interessieren heute natürlich andere Sachen oder ich will andere Sachen sagen, als ich 16 war. Das ist ja völlig klar. Und ja, ich habe da so eine Lernkurve durchlebt und die auch in meinen Rap umgesetzt. Ob das jetzt jeder gemacht hat, weiß ich nicht, kann nicht für die anderen sprechen. Ich kann dir sagen, manches von dem Rap gefällt mir mehr als anderes.
Wenn ich jetzt ganz genau zuhöre und das auch richtig verstanden habe, dann muss ich sagen, du hast vorhin gesagt, ja, da war ich so, ich sag's bewusst, geil auf die Öffentlichkeit, wollte immer natürlich im Mittelpunkt stehen. Dann lese ich ein Zitat von dir aus deinem Podcast Fresh Family. Eigentlich wollen wir alle nur geliebt werden und in den Arm genommen werden. Sogar die ganz harten Kerle. Das ist so ein bisschen jetzt ein psychologischer Background von dir. Was meinst du damit?
Ich würde sagen, dass die ganz harten Kerle im Rap eigentlich auch nur in den Arm genommen werden wollen. Das ist mit dem Zitat gemeint. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder nach Liebe eigentlich, ne? Wenn einer sagt, hier, ich zeig's euch allen und so, schaut mich an, ich kann das besser und was auch immer. Eigentlich will man ja nur gesehen werden. Mhm. Ne? Und manche können das besser formulieren, manche weniger gut. Ich glaube, das ist einfach eine Lehre des Lebens jetzt für mich gewesen, dass am Ende geht's ja nur darum, jeder will ja eigentlich nur geliebt werden. So.
Ja. Du wurdest ja sogar von Fans von einem anderen Rapper mal, glaube ich, angegriffen. Mhm. Das ist dann schon wahrscheinlich so die Spitze des Eisbergs.
Ja, das war so 2005, da ging es ziemlich rund in der Rap-Szene. Ich muss dir auch sagen, wir sagen das hier so salopp, ja, dann ging das so schnell mit dir. Das ging manchen zu schnell. Vor allen Dingen auch anderen Rappern, die damaligen Plätze in der Öffentlichkeit waren hart umkämpft, weil es gab Musikfernsehen oder Radio und da lief ja Rap nicht jeden Tag und ständig. Das heißt, die dort kamen, die haben es halt dann geschafft, ne? Und die anderen wollten da rein. Ne? Und dementsprechend hat das Potenzial zum Konflikt geboten.
Wahrscheinlich eine harte Szene war das zu dieser Zeit. Ich glaube, ist aber jetzt nicht besser. Und es gibt ja ganz viele Rapper mittlerweile, die ja auch alle Erfolg haben wollen, oder?
Ja, wobei jetzt muss man sagen, jetzt gibt es das Internet, ne, und jeder hat so seine Plattform. Ne? Aber es ist immer noch so, hast du recht, die am lautesten rufen, kriegen oftmals die meiste Aufmerksamkeit, hält aber nicht immer lang. Ne? Mhm. Da muss auch eine Substanz hinter sein. Kann ja auch sein, dass die dann auch gut sind und auf lange Sicht was machen, aber das müssen die erstmal schaffen.
Dass du ein exzellenter, außergewöhnlicher Rapper bist, ich glaube, das wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, aber was nicht alle wissen, dass du ja auch noch viele andere Dinge machst. Du bist ein wirklich guter Geschäftsmann. So zum Beispiel habe ich hier Liefertüte stehen in Köln. Was ist eine Liefertüte?
Ja, über die Jahre habe ich mir dann versucht, Geschäftszweige aufzubauen. Ne? Ganz nach dem Modell Lafer, ja.
Danke.
Habe ich versucht, irgendwie auch als vom Rap überzugehen in Geschäftsfelder. Und eins davon war jetzt die Liefertüte. Das ist ein Lieferdienst. Eigentlich heißt die UG Lieferwelt. Und da geht es darum, auf bestehende Infrastruktur zurückzugreifen, sprich Läden liefern lassen oder Läden beim Liefern helfen. Wir kennen die großen Discountketten, die haben jetzt zum Beispiel auch schon teilweise ihre Lieferdienste. Es gibt aber Läden, die gibt es genauso oft wie eine Discountkette, zum Beispiel die türkischen Läden. Mhm. Ne? Die haben aber kein Dach, unter dem geliefert wird. Eigentlich ist das sowas wie Lieferando für Ethno-Geschäfte.
Also ich wohne jetzt hier in Köln, wo rufe ich da an?
Wir haben eine Seite, liefertürke.de, und da kannst du deine Tüte zusammenstellen. Da geht es aber eher um den Wocheneinkauf. Also du kommst nicht zu uns, wenn du gerade einen kurzen Schokoriegel willst.
Ja,
oder?
Wenn ich jetzt Lust habe, auf eine Flasche Bier.
Nee, da gibt es andere, ja.
Okay.
Es geht um den Familieneinkauf, den Wocheneinkauf. Alles, was du beim Discount oder beim deutschen Supermarkt nicht kriegst, bekommst du dann bei uns ergänzend.
Seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Wird das mittlerweile angenommen? Weil man hört ja viel, wenn man die großen Marken sieht, man bekommt ständig irgendeinen Gutschein von 30, 50 Euro. Ich frage mich immer, wenn diese Gutscheine alle eingelöst werden, dann weiß ich nicht, ob da irgendwas unterm Strich rauskommt.
Ja, das ist aber ein anderes Modell, was die Konkurrenz fährt. Die haben total viel Invest bekommen, subventionieren jede Bestellung und müssen erstmal Hallen aufmachen, Leute einstellen und so. Da sind wir gar nicht. Wir greifen auf bestehende Infrastruktur zurück. Es ist nach wie vor noch ein Testballon. Uns gibt es in Köln und Düsseldorf erstmal, um zu zeigen, dass es funktioniert. Der Kölner Laden ist beispielsweise in Köln-Kalk. Das ist genau da, wo ich ganz, ganz lange gewohnt habe. Wir wollen zeigen, dass es eine Nachfrage dafür gibt.
Thema Nummer zwei, also wir werden jetzt so ein bisschen deine Nebenschauplätze besprechen oder abarbeiten, wenn ich das so nennen darf, ist das Thema Wrestling. Also ich habe es vorher nicht gewusst, Verzeihung, ich habe es natürlich auch durchs Recherchieren jetzt herausgefunden. Was machst du damit?
Ich bin großer Fan gewesen, ich bin noch ein großes Kind. Du musst dir vorstellen, ich wurde irgendwie entdeckt, da war ich 16 oder so und dann habe ich eigentlich gearbeitet. Ja, zwar mein Hobby zum Beruf gemacht, aber ganz viele Jahre fehlen so, ne? Und ich liebe immer noch die Sachen, die ich früher geliebt habe. Und das ist eine Leidenschaft von mir. Mittlerweile bin ich dann Botschafter geworden für eine ganz große Wrestling-Liga, die WWE. Das kennen die meisten, die sich auch nicht damit beschäftigen. Die haben es mal irgendwann gehört. Und die haben auch ihre Auftritte in Deutschland und Europa. Und in Deutschland melden die sich oft bei mir, Gott sei Dank, weil die wissen halt, ich bin ein prominenter Fan. Ich habe da oft schon Empfänge organisiert, Leute dafür begeistert, Influencer dahin geholt, Rapper dahin geholt, damit die auch meine Leidenschaft teilen und mehr Augen darauf gerichtet sind. Das ist ein Hobby von mir.
Darf ich dir mal was fragen, was mich schon lange interessiert? Wie viel ist da bei der Veranstaltung Show und wie viel ist ernst?
Das ist Show. Das ist vorher abgesprochen.
Ist das abgesprochen?
Es ist abgesprochen. Du kannst dir natürlich gewisse Türen offen halten, auf das Publikum reagieren. Das Publikum ist das A und O. Das kann ich dir sagen. Es geht darum, das Publikum ist, man sagt ja, ist der zwölfte Mann oder so beim Fußball. Ich mag das, warum? Es ist eine Sportart, die für mich dargestellt wird. Wogegen jetzt zum Beispiel beim Fußball, kein Disrespect gegen Fußball oder so, aber da spielen die Leute ja für sich eigentlich. Ne? Mhm. Und ja, ich machte immer den Entertainment-Faktor daran.
weil es ist schon faszinierend, gell, wie das Publikum da austickt. Und ich meine, wenn da einer so einem halb über den, über diese Barriere schmeißt nach unten, dann denke ich mir, meine Güte, was hat der jetzt alles kaputt? Aber offensichtlich sind die da komplett hart im Nehmen.
Ja, das ist auch nicht ungefährlich. Ich muss ja sagen, es gibt noch einen berühmten Koch, der Hensler, der ist auch ein ganz großer Fan, den sehe ich auch immer bei den Veranstaltungen.
Ja, der boxt ja auch selber, gell? Der ist ja auch so ein Box-Fan, trainiert auch, glaube ich, ganz viel in Hamburg. Ja, und dann kommen wir noch zum Thema. Seit 2014 sieht man dich ja immer mehr in Serien und Filmen, also auch Schauspieler. Wer hat dich denn da entdeckt für sowas? Würde ich auch gerne mal mitspielen.
Ich merke mir das, ich nehme dich nächstes Mal mit, ja. Das ist auch eine Leidenschaft, eine Passion von mir, die zu einem Berufszweig geworden ist. Ich mache das sehr gerne. Es ist für mich aufregend, manchmal aufregender, als wenn das was mit Musik zu tun hat, weil ich mich da ganz anders auslebe. Das ist eine andere Art von Kunst. Und ich habe das erste Mal gemacht durch natürlich meine Bekanntheit, bin ich da reingeraten. Es gab mal so einen Kinofilm, Drei Türken und ein Baby. Da war ich der dritte Türke sozusagen, ja, der nicht so viele Dialoge hatte wie die anderen, aber ich durfte mitmachen, eher so als Gaststar besetzt, sage ich mal. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe mich da reingesteigert. Ich habe bei den anderen geguckt, wie die das machen. Ich habe ständig gefragt, Wie macht man das? Wie macht man das? Also, und mittlerweile habe ich schon ziemlich viel gedreht. Also, wenn ich heute an ein Set komme, bin ich einer, der schon mehr gemacht hat, sozusagen. Oder einer, der von den, ja, die schon routinierter sind.
Also, ich hatte mal eine Gastrolle bei Praxis Bühlerbogen. Das wirst du vielleicht nicht so mehr genau kennen, mit Rainer Hunold. Da spielte ich also einen Patienten bei ihm, der Geruchs- und Geschmackssinn verloren hat. Kannst du dir vorstellen, als Koch, da habe ich mir überlegt, wenn das der Fall wäre, dann wäre wirklich, da wäre die Welt wirklich zu Ende.
Hat es dir denn Spaß gemacht?
Hat mir Spaß gemacht, aber es ist natürlich schon ungewohnt, wenn man so eine Szene 4-5 Mal drehen muss. Da denke ich mir, hallo, für was? Aber mittlerweile aufgrund der Fernseherfahrung verstehe ich das. Also das hat mir Spaß gemacht, aber ist nicht mein, sagen wir mal so, wäre jetzt nicht meine Hauptbeschäftigung, auf keinen Fall.
Nagel dich drauf fest.
Ja, ich komme gerne mal. Okay. Lass uns aber jetzt zum Thema Genuss kommen, Genuss-Podcast. Du hast ja türkische Wurzeln, lebst in Deutschland. Welche kulinarischen Vorlieben schlummern in dir? Weil du hast ja wirklich zwei kulinarische Welten kennenlernen dürfen, durch deine Eltern wahrscheinlich auch. Und das interessiert mich also sehr.
Ich bin einer, der gerne isst. Ich glaube, das weißt du mittlerweile auch.
Ja, klar.
Ich meine, wer nicht? Aber ich probiere sehr gerne verschiedene Sachen aus. Das ist, finde ich, ein Luxus, den ich mir gönne. Wir arbeiten sehr viel, meine Frau und ich. Wir sind jetzt in den Vorort gezogen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns ständig irgendwas gönnen. Wir sind eigentlich ständig mit dem Kopf bei der Arbeit. Aber wenn wir uns was gönnen, dann ist das irgendwie schön, essen zu gehen.
So, aber jetzt lass uns mal von vorne anfangen. Also du hast ja gesagt, deine Eltern haben sich irgendwann getrennt, aber du bist ja zunächst mal wahrscheinlich bei denen aufgewachsen.
Ja.
Wie stelle ich mir so eine Kindheit vor?
Meine Eltern haben sich getrennt. Ich habe hier in Köln zunächst gewohnt. Die waren hier zusammen und ich war 3-4 Jahre. Dann ist meine Mutter mit mir nach Mönchengladbach gezogen, weil ihre Schwester dort gewohnt hat, damit ich dort mit den anderen Kindern sozusagen groß werden kann. Und sie musste arbeiten. Ich war so Schlüsselkind, sagt man ja. Ne? Nach der Schule, ich hatte den Schlüssel, bin ich nach Hause, habe dann eine Tütensuppe oder so mir selber gemacht. Aber ich kenne natürlich die türkische Kochkultur von meiner Familie. Es ist mit das Leckerste. Frühstücksnation, sagt man ja. Ne? Es gibt nichts Schöneres als sonntags irgendwie das Frühstück von Mama. Das zieht sich über den ganzen Tag. Die Sachen liegen den ganzen Tag quasi auf dem Tisch. Ne? Und da sind auch Sachen, die du warm verzehrst. Ne? Und ja, das türkische Frühstück ist echt Bombe. Ich mag aber eigentlich alles. Ich mag auch die deutsche Seite an mir oder die deutsche Kultur, auch die Esskultur. Beispielsweise, wo wir jetzt wohnen, ich habe es eben erwähnt, wir sind in einen Vorort gezogen, da gibt es einen ganz leckeren Bauern. Da gibt es Mittagstisch, da gehen wir
der
manchmal.
Der Bauer ist lecker oder das, was er verkauft?
Der Bauer ist vielleicht auch lecker, aber das weiß ich nicht, den habe ich noch nicht angebissen. Aber das, was er verkauft, ist sehr lecker. Der hat einen ganz leckeren Mittagstisch, da hast du ganz große Portionen, schön rustikale deutsche Hausmannsküche. Liebe ich auch. Ne?
Nun sind ja die Gewürze der türkischen Küche nicht mit der deutschen Küche kompatibel. Das ist was anderes. Kreuzkümmel und das alles, was ihr so gerne verwendet. Versuchst du auch manchmal so eine Mischung zu machen aus unserer Tradition mit eurer Geschichte oder Kulturgeschichte des Essens?
Ja, und zwar bekommt das manchmal meine Frau ab. Warum? Ich sage dir ein Beispiel. Ich nehme immer das Bessere. Ich finde zum Beispiel, der Reis ist bei der türkischen Kultur besser. Der wird komplett in Butter gemacht und ist dadurch natürlich wahrscheinlich auch ungesünder, aber es schmeckt einfach super lecker. Ja, ja.
Gut, ist ja keine Frage. So ein schöner Reis in Butter geröstet, ich meine, muss ich sagen, da brauche ich gar keine Beilage.
Ja, genau, richtig. Und das hat sich jetzt zum Beispiel meine Frau angeeignet. Die hat das dann bei meiner Tante oder bei meiner Mutter gesehen und hat sich das kurz erklären lassen. Und jetzt ist unser Reis, wenn wir Reis essen zu Hause, ist dann immer der türkische, weil der einfach leckerer schmeckt. Ja. Ich nehme immer das, was besser gerade ist.
Aber es gibt ja schon, sagen wir mal, natürlich unwahrscheinlich viele Interpretationen. Ich meine, die türkische Küche ist in Deutschland ja fest integriert, ein Bestandteil in jeder Stadt auf dem Land. Es gibt ganz viele Imbisse und darüber auch Restaurants. Wenn du, ich sag mal, die Originalität des Landes, woher du kommst, vergleichst mit dem, was hier angeboten wird, ist das ähnlich oder hat sich das sehr eingedeutscht?
Es hat sich schon eingedeutscht. Vielleicht wird dich das wundern, die Form des Döners, wie wir ihn hier kennen, die kommt ja aus Deutschland, hast du vielleicht schon mal gehört. Es gibt auch in der Türkei den Döner, aber der ist nicht so, wie der eigentlich hier ist. Das heißt, das ist eigentlich kein Snack to go. Sozusagen.
Ist eine richtige Hauptmahlzeit, gell?
Richtig. Und dieser Snack to go, der kommt aus Deutschland, ja? Das ist verrückt. Das kommt von den Deutsch-Türken, sage ich mal, ne? Ja. Aus Berlin. Und ich bin, wenn ich in Berlin bin beispielsweise, gehe ich total gerne dort essen. In Berlin-Kreuzberg gibt es das beste türkische Essen. Natürlich auch in Köln. Es gibt hier auch eine ganz, ganz lange türkisch-deutsche Kultur. In Köln-Mühlheim beispielsweise gibt es eine türkische Straße. Ja, das ist einfach, das sind dann so Highlights. Das muss ich dann mal mitnehmen.
Stehst du selbst in der Küche?
Auch, nicht
pass
oft.
Pass auf, deine Frau hört zu, ja. Sag jetzt nichts Falsches.
Nicht oft, aber so ein gutes Frühstück, das kann ich schon mal machen. Ja. Da sage ich, komm, bleib mal liegen, ich mach. Ne? Da mache ich so einen schönen, weiß nicht, so Rührei, also nichts Besonderes, ja. Aber so Kleinigkeiten kann ich mal machen.
Aber ich gehe davon aus, dass du, und das weiß ich ja, das kann ich ja nur bestätigen, du bist wirklich jemand, der sehr, sehr gerne gut isst und wirklich den Sinn hat für außergewöhnlich gutes Essen, oder?
Definitiv. Deswegen bin ich auch immer gerne bei dir. Ja?
Das freut mich so. Hörst du Musik in der Küche?
Ja. Ich höre Musik in der Küche, ich höre aber auch einfach Nachrichten beispielsweise. Es gibt nichts Besseres, als einfach schön im Hintergrund was laufen zu lassen und zu schnibbeln. Ich schnibbel auch gerne Salat.
Sag wieder ein Zitat aus eurem Podcast Fresh Family, da steht hier, wir hören zu Hause manchmal türkische Musik und tanzen darauf, aber es kann auch Schlager sein.
Ja. Das kann ich so stehen lassen.
Hätte ich mir nicht gedacht, ja. Ja, wir sprechen über Genuss, wir sprechen über verwöhnte Gaumen, du bist einer davon. Und es ist so Tradition, dass ich jetzt nach draußen gehe, ich hole ein Gläschen, so für unsere Pause zwischendurch zum Anstoßen und etwas Süßes. Ich hoffe sehr, ich habe deinen Geschmack getroffen. Vielleicht eine grundsätzliche Frage, süß oder sauer?
Süß.
Süß,
Hast du sauer dabei?
Lass dich überraschen.
Ich esse auch gerne mal sauer, aber wenn du mich schon so fragst, habe ich erst mal süß gesagt.
Okay, ich komme gleich wieder.
Alles klar.
Das Überraschungsdessert dieser Folge sind Petit Four. Das Rezept von Johann Lafer gibt es natürlich in den Shownotes.
Pervers. Pervers gut.
Lieber Eko, lass uns anstoßen. Wir haben, glaube ich, Grund. Schön, dass ich dich kennen darf, dass du hier bist mit einem schönen Glas Geldermann Rosé. Magst du Rosé?
Sehr gerne.
Aus Breisgau. Das ist ein wunderbares Produkt zum Wohl.
Ich liebe Rosé. Mhm. Und genau. Ich liebe auch feine Sachen. Deswegen
ja,
passt das genau
also, richtig. Du siehst, was Geldermann alles möglich macht. Lass uns ein bisschen weitersprechen. Wir haben ja noch einige Themen. Die wichtigste Frage ist zunächst mal, nachdem wir gehört haben, was du alles machst, Wrestling, Filme, deine Musik. Wie stelle ich mir so eine Woche vor? Du habt ja auch gemeinsam einen Sohn, der muss ja auch irgendwie sollte betreut werden. Wie stelle ich mir so eine Woche bei Ecofresh vor?
Ja, lieber Johann, du gehst da genau in die Wunde rein, weil das ist die größte Herausforderung, die wir haben, unser Familienleben mit unserem Zeitplan zu verbinden. Mhm. Und früher, wir haben ja gerade gesprochen, früher wollte ich unbedingt berühmt werden.
Ne? Jetzt bist du
als
berühmt.
Als ich dann berühmt war, wollte ich lieber Geld haben. Ja? Und das hat dann auch irgendwann toi 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 ein bisschen geklappt. Und jetzt kommt es darauf an, auch Qualität am Leben irgendwie noch zu bekommen. Und das versuchen wir. Wir versuchen uns tagtäglich zu arrangieren. Und das ist die größte Aufgabe, die Sarah und ich haben. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber wir gehen da wacker durch.
Also Langeweile hast du nicht?
Nein. Nee. Ich schreibe beispielsweise jetzt ein Album wieder. Ich habe das unterschrieben. Und ich dachte mir, okay, jetzt habe ich es unterschrieben, jetzt muss ich es auch machen. Ich habe gar nicht mehr diesen gleichen Tagesablauf wie früher. Weil früher ging es immer nur darum. Und ich habe das so nebenbei gemacht. Ne? Jetzt muss ich mir die Zeit nehmen zu schreiben. Und ständig klingelt einer oder ist irgendwas, ein Termin oder sowas. Und ich merke, wie das sich verändert hat.
Also es ist bei mir ähnlich. Ich bekomme öfter mal Anfragen, ein neues Buch zu machen. Mhm. Dann ist man natürlich erstmal geehrt und man freut sich. Dann kommt auch der Vertrag. Dann denkt man, ja, das muss ich mir überlegen. Aber dann schreibt man, weil man ja auch denkt, naja, dann noch ein neues Buch, ist ja schön. Aber dann kommt die knallharte Tatsache, das auch zu machen. Und dann, muss ich sagen, habe ich oft Schwierigkeiten, die Konsequenz zu besitzen, das auch wirklich zu dem vorgegebenen Zeitpunkt umzusetzen. Wie geht es dir dabei?
Ähnlich, weil man tritt ja in seine eigenen Fußstapfen, wenn man schon so viel gemacht hat. Und dann denkst du immer, reicht das? Das ist doch nicht gut. Ich habe doch schon sowas so viel gemacht. Ich muss das überbieten und so weiter. Es gehen einem so viele Sachen durch den Kopf. Man macht sich, glaube ich, verrückter, als man müsste.
Ist es denn so, dass in der Musik, ähnlich wie bei uns bei den Rezepten, Kreativität ist ja auch nicht, ich sag mal, abrufbar. Mhm. Ich glaube, da braucht man ja auch bestimmte Situationen dafür.
Ja, ich trickse meinen Geist teilweise aus.
Mit was?
Ich habe mir zu Hause habe ich mir ein Zimmer gemacht, wo ich das so aussieht, als wäre ich noch 16 ungefähr.
Ach, ehrlich?
Mhm. Das ist so ein Jungszimmer oder Männerzimmer. Da sind alte Hip-Hop-Poster drin und so weiter. Also das ist das, was ich nie gemacht habe, das habe ich mir da jetzt gemacht. Ich gucke in der Phase alte Filme, ich höre alte Musik, ich versuche mich geistig in den Zustand zu versetzen, als mich das so angemacht hat alles. Ne?
Das heißt, du möchtest nochmal Kind sein?
Ja, nicht Kind, aber ich möchte nochmal so frei im Kopf sein, wie ich am Anfang war.
Wir müssen jetzt ein bisschen Werbung machen für deinen Podcast Fresh Family. Mit deiner Frau Sarah, die ich ja kennenlernen durfte bei eurer Hochzeit. Die habe ich sehr genossen. Aber bleiben wir erstmal beim Podcast. Was bekommt man da auf die Ohren?
Es geht darum, das, was wir eigentlich sind, die moderne deutsche Familie. Wir sind eine Familie mit diversem Background. Wir versuchen, eine Selbstständigkeit durchzuziehen und gleichzeitig ein Familienleben zu haben. Also genau die Herausforderung, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass sich da viele drin finden, gerade junge Eltern, die ja auch im Leben stecken und vielleicht mal zuhören wollen, wie wir das machen. Ne? Und dann gibt es natürlich noch die kleinen Exkurse in die Rap-Welt oder wie bei Sarah, die setzt sich sehr viel für Frauenrechte ein und so weiter. Das wird auch im Podcast thematisiert. Aber eigentlich geht es darum, das ist ein junge Familien-Podcast.
Hast du da keinerlei Hemmungen, auch manchmal Dinge zum Besten zu geben, die eigentlich zu Hause in den vier Wänden bleiben sollte?
Manchmal. Manches fällt mir leichter als anderes. Aber ich habe da mal einmal aufgemacht. Ne, was ich sonst nicht so mache. Ich komme nicht aus, also auch wenn ich jetzt, so wie du auch, wir benutzen Social Media und so, aber eigentlich bin ich nicht aus der Zeit, wo man das alles frei gesagt hat.
Genau, so, ne? Genau. Ich meine, du bist einer der großen, erfolgreichen. Ich glaube, du hast ein paar hunderttausend, sag mal, wie viel genau?
Ah ja, ich habe so 300.000 auf Insta, aber fast 1 Million auf Facebook. Ich bin stolz darauf. Dennoch bin ich eigentlich kein Influencer im ursprünglichen Sinne. Ne? Ich bin eigentlich Musiker und da gibt es meine Seite.
Und
ne?
Die Fans, die du
und
hast,
die Fans,
natürlich, ja. Ganz klar. Ich war Zeitzeuge, ich durfte ja die Hochzeitstorte machen. Du hast das zweite Mal deine liebe Sarah geheiratet in Bonn. Warum habt ihr das gemacht?
Wir haben die erste Hochzeit nicht so genießen können. Es war eine sehr improvisierte Hochzeit, die schnell gegangen ist. Ich muss sagen, ich hatte damals auch noch nicht die Mittel, mir so eine große Hochzeit zu leisten. Und deswegen haben wir es dann 7 Jahre später dann nochmal richtig gemacht. Ich muss auch sagen, natürlich für die Damen unserer Welt, die durchleben das nochmal anders. Die haben sich das schon als kleines Kind ausgemalt, wie sie das haben wollen und so weiter. Und ich wollte meiner Frau das auch gönnen und auch ermöglichen, dass sie diesen Traum erlebt. Und ich war auch gerne dabei und habe das auch gerne miterlebt, den Traum. Aber ich habe nur die zweite Hauptrolle in ihrem Traum da gespielt.
Nein, aber ich habe das ja mitbekommen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr berührt nach Hause gefahren. Ihr habt wirklich uns das Gefühl gegeben, jetzt nicht, sag mal, das kann man ja nicht spielen, sondern das merkt man ja, dass ihr euch wirklich lieb habt. Und das war so für mich so ergreifend, auch so schön, das zu sehen. Denn es ist ja so, dass es ja nicht immer nur Höhen in einer Beziehung gibt. Ich glaube, so eine Zweierbeziehung verändert ja auch das Leben, oder?
Ja, da hast du völlig recht. Danke, dass du das fragst. Und nochmal danke, dass du überhaupt da warst.
Ach, kein Problem.
Das war ein absolutes Highlight auf der Hochzeit. Da haben wir, da können wir heute noch mit angeben und sagen, ja, der Johann Lafer, ja, ja, wenn du im Fernsehen kommst, den kenne ich, der war bei mir auf der Hochzeit. Ja. Und du hast völlig recht. Ich sag das, ich wollte das hier nicht als Mädchentraum abtun. Nein, es war die Zelebrierung unseres Lebens, der Stufe, auf die wir gemeinsam gekommen sind auch, ne, im Leben. Und man hat nie die Zeit zu sagen, okay, Moment, stopp mal, wir feiern das jetzt mal, was wir überhaupt gemacht haben. Ne? Und da haben wir uns das einmal dann gegönnt und haben gesagt, wir wollen das mit allen, die wir lieb haben, zelebrieren.
Deine Frau macht ja eine, wenn man das so sagen darf, selbstständig eigene Karriere. Du bist natürlich auch ein Typ, der seine Karriere macht. Wie verträgt sich das? Habt ihr da eine gewisse Regelung, damit man sich da nicht in die Quere kommt?
Das ist so die Zeit, die wir uns gegenseitig, wie wir uns gegenseitig arrangieren müssen. Das ist wirklich eine der schwersten Aufgaben in unserem Leben. Da sagt dann immer jeder, ey, ich habe nächste Woche das und das. Und manchmal kollidiert das. Da müssen wir gucken, dass die Oma kommt. Da müssen wir gucken, wie ist jedem am besten geholfen. Ja? Ich bin einer, der seine Frau unterstützen möchte. Ich bin bei manchen Sachen konservativ, aber nicht in der Form, dass ich denke, meine Frau soll nichts machen, um Gottes Willen. Die soll ihren Traum leben und wir leben alle nur einmal. Die soll das machen, was sie glücklich macht und was sie ausmacht. Und das hat sie sich jetzt auch über die Jahre gut aufgebaut.
Ihr habt ja einen Sohn. Wer schmiert dann das Frühstücksbrot oder das Schulbrot?
Darauf jetzt erstmal nochmal hier einen Schluck.
Ja, genau,
ne?
Das ist noch wichtig. Genau, zum
wir gehen. Lecker.
Mhm. Wer schmiert das Schulbrot?
In letzter Zeit gerade ich.
Ja?
Mhm. Und ich kann's ihn gleich mal fragen. Aber die Sarah zieht ihn beispielsweise an, putzt ihm morgens die Zähne. Und ich habe ein bisschen mir dieses Schulbrot und die Lunchbox vorgenommen. Ich versuche, dass er ausgewogen da was kriegt. Mhm. Ne? Dass er auch was Süßes hat, wie ein Apfel oder sowas. Aber auch zum Beispiel Gurken schneide ich dem da rein oder Karotten manchmal. Der mag nicht immer Karotten, manchmal mag er die. Und ich mache gerne halt ein schönes Toastbrot mit Käse und Wurst drauf.
Ja, wenn du deinem Sohn heute jetzt einen Tipp geben würdest, würdest du ihm sagen, aufgrund deiner jetzigen Erfahrung, Bankkaufmann oder Rapper?
Lieber Bankkaufmann. Ja. Ich sag mal so, der soll das machen, was ihm sein Herz sagt. Gott sei Dank muss der nicht um die Wette mit allen anderen laufen, wie ich damals. Der hat ein bisschen sanfteren Start. Und deswegen soll der das machen, was ihn glücklich macht im
Leben. Ja, ich glaube auch, die Kinder müssen, das ist bei mir auch so. Beide Kinder wollten mit der Gastronomie nichts zu tun haben. Und ich freue mich, dass sie mit dem, was sie machen, einfach das als Erfüllung vorfinden, was sie brauchen zum Leben. Anders funktioniert das ja nicht.
Ja, ist ja auch schwer, wenn man, sage ich mal, Eltern hat, die schon etwas Großes geleistet haben. Da geht jeder wahrscheinlich anders mit um. Ich kann mir vorstellen, dass es anstrengend ist, dann genau in die Fußstapfen
zu gehen. Genau, und dann hat man auch wahrscheinlich immer dann diese Angst, dass man versagt oder dass die Eltern nicht zufrieden sind. Das ist, glaube ich, für viele auch ein Hindernisgrund, das nicht zu tun. Ne?
Ja.
Du setzt dich mit deiner Frau für soziale Gerechtigkeit, Diversity ein und natürlich für sehr viel soziale Zwecke. Ist das, was euch beiden die Bodenhaftung gibt?
Auch, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade aktuell ein Projekt für Aktion Mensch. Das ist ein ganz tolles Projekt. Da rappe ich mit einem, der Rollstuhlfahrer ist. Das ist aber nicht das, was ihn ausmacht. Der hat so einen tollen Charakter. Der ist so... der hat es auch faustdick hinter den Ohren. Rolling G nennt er sich als Rapper, ja. Und der hat so tolle Sprüche, der ist so selbstironisch und so positiv in seinem Leben. Das ist etwas, das gibt mir dann auch Kraft. Hast du völlig recht. Das erdet mich, dass ich sage, ey, guck mal, der hat ganz andere Schwierigkeiten als ich und der hat trotzdem immer positive Einstellungen.
Lebensfreude. Ich habe auch mal für Aktion Mensch mit einer Frau, die sehbehindert ist, ganz stark in Mainz einen Wochenmarkt besucht. Ich habe dann versucht, natürlich das zu erklären, was sie nicht gesehen hat oder was sie nicht sieht. Das hat mir so viel Kraft gegeben, auch für mein weiteres Leben, weil ich einfach gemerkt habe, was wir als Selbstverständlichkeit hinnehmen, ist für manche Menschen ganz was Besonderes.
Ja, richtig. Und das erdet einen dann. Und ich kann das auch nur empfehlen. Und deswegen auch beim Ehrenamtspreis. Ich möchte, dass solche Leute geehrt werden, dass solche Leute, die sich einsetzen, gesehen werden. Und wenn ich da ein bisschen mit meiner Prominenz dabei helfen kann, sowas sehbar zu machen, dann, und das für mich nur, sag ich mal, ein paar Termine sind, dann haben wir auch die Pflicht, das zu machen.
Ja,
weil wir haben so ein privilegiertes Leben. Das muss so sein sogar.
Finde ich auch. Wir müssen mit einem guten Beispiel vorangehen. Was würdest du machen, wenn du nochmal 15 wärst?
Wahrscheinlich grob dasselbe.
Wirklich?
Ja. Einzelheiten kann man immer anders machen. Ne? Aber im Groben und Ganzen ist ja alles gut gelaufen. Toi, toi, toi. Ja, und es ist ein Traumleben. Ich kann nur sagen,
also sitzt mir gegenüber ein sehr zufriedener Ecofresh.
Ja, vielleicht hätte ich es vor 10 Jahren anders gesagt, aber jetzt ja.
Zum Wohl, mein
Zum Wohl.
Wenn man älter wird, genießt man einige Dinge im Leben etwas anders. Welche Rolle spielt, ich sage jetzt nicht nur das Genuss im Bereich von Essen, überhaupt das Thema Genießen, Reisen machen oder ich sag mal einfach nur mal in der Sonne zu sitzen, was für einen Stellenwert, du arbeitest ja viel, wie ordnet man das ein?
Ja, hast du sehr richtig gesagt, es ist etwas, das müssen wir uns selber als Hausaufgabe manchmal stellen, ich habe es eben angesprochen, wir gehen manchmal schön essen,
ja,
das gönnen wir uns, auch gerne geht die Sarah in Urlaub, die erwartet aber immer, dass ich mit der Idee komme, habe ich meistens nicht, weil ich mit dem Kopf oft bei der Arbeit bin. Und Gott sei Dank habe ich eine Frau, so eine schöne, starke Frau, die mich da quasi aushält. Und wir gehen auch gerne in Urlaub, ja. Wir machen auch gerne mal Kurztrips oder mal Wellness. Wir waren auch zum Beispiel, ich habe mir immer gewünscht, am Wörthersee zu sein, ne, das, weil ich das damals aus dem Fernsehen kannte. Das haben wir uns jetzt zum Beispiel mal gegönnt.
Ein Schloss am Wörthersee, oder wie?
Genau, da haben wir geschlafen und das war echt ein tolles Erlebnis, ein tolles Hotel, tolles Wellness-Abenteuer.
Wenn du, sagtest gerade, essen gehen, wenn du hier in Köln oder auch sonst essen gehst, gibt es Lieblingsrestaurants für dich?
Ja, unterschiedlich. Ich gehe manchmal, sage ich mal, urban essen und esse mal einfach gerne einen türkischen Fleischteller oder so etwas. Ne? Und das machen wir dann beispielsweise im Kebabland in Ehrenfeld oder auf der Kolbstraße in Köln-Mülheim. Aber ich gehe auch gerne mal feiner essen. Maximilian Lorenz zum Beispiel ist auch ein Kollege von dir, ein guter,
sehr bekannt.
Bekannter Koch. Und der hat in der Nähe vom Hauptbahnhof sein Restaurant. Da gehen wir gerne mal hin. Da gehen wir hin, wenn es sowas zu feiern gibt oder so. Solche Sachen.
Dann sind die letzten beiden Fragen wahrscheinlich für dich ganz einfach zu beantworten. Zunächst mal, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen wollen?
Und Sarah und Elijah sind dabei, oder was?
Ja, die sind dabei. Davon gehen wir aus.
Ich würde sagen, hier so eine schöne Flasche Grand Rosé, Geldermann. Die kann man schon mal mitnehmen, denke ich mal. Ne? Aber Musik darf natürlich auch nicht fehlen.
Darf nicht fehlen. Und die letzte Frage wie immer. Was dürfte ich kochen für deine Henkersmahlzeit?
Wow, okay. Wenn der Johann Lafer das macht, dann würde ich sagen, mach mal einen... Ein schönes Steak einfach. Schönes Steak mit Pommes. Ich muss dann auch nicht auf die Kalorien achten. Ist ja die Henkersmahlzeit. Alles egal, hau die Pommes drauf noch. Und ansonsten würde ich sagen, überrasch mich.
Ja, aber ich kann dir versprechen, ich würde das beste Fleisch besorgen, was es geben kann. Ich würde die Kartoffel vorher anpflanzen, um daraus Pommes zu machen.
Lecker.
Und ich würde auch noch ein paar andere Beilagen dazu servieren. Lieber Eko, ich habe vieles erfahren, was ich so von dir persönlich nicht kannte und nicht gehört habe. Aber das ist ja das, was uns beide auch verbindet, dass wir uns immer etwas besser kennenlernen. Ich glaube, alle Zuhörer haben jetzt auch einen anderen Einblick bekommen über das Leben von Eko Fresh. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und ich hoffe sehr, dass wir zusammen noch viele gemeinsame Erlebnisse feiern dürfen. Und ich verspreche dir, die Henkersmahlzeit kommt nicht, dafür koche ich vorher noch was anderes für dich. In diesem Sinne, alles Gute, zum Wohl, und es war ein Traum. Danke.
Zum Wohl. Vielen Dank für die Einladung, lieber Johann. Du bist ein herzlicher Mensch. Ich freue mich, dich zu kennen, und du bist eine Inspiration und ein Vorbild.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Eko. Danke.
Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.